Was macht denn den Podcast Meno an mich aus, liebe Diana? Ja, diese Frage habe ich Diana Helfrich gestellt. Sie hostet gemeinsam mit ihrer Kollegin Julia seit einigen Jahren den Brigitte-Podcast Meno an mich. Und ich muss sagen, für mich ist das immer ein ganz besonderer Podcast, weil er sehr fundiertes Hintergrundwissen vermittelt. Diana ist selbst ausgebildete Apothekerin und in der heutigen Podcast-Episode werden wir so ein bisschen darüber plaudern, wie sie als Apothekerin hin zur Medizinjournalistin Podcasterin wurde und auch, wo so die Besonderheiten des Meno an mich Podcasts liegen im Sinne der Datenrecherche. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Strach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Ich freue mich sehr, dass du heute zu mir bei Gast im Podcast bist und frage dich gleich einmal so vorweg, möchtest du dich kurz bei uns vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, na klar, das tue ich natürlich sehr gerne. Und erstmal, liebe Beatrice, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Diana Helfrich. Ich bin, ja, wie alt bin ich? Ich werde 54 dieses Jahr, bin also im
besten Alter. Da geht einfach mal verschwimmt es, oder? Man weiß nicht mehr, wie alt man ist.
Ja, ich musste kurz überlegen. Ich bin Medizinjournalistin und ursprünglich Apothekerin. Also so bin ich reingelaufen in dieses Thema Gesundheit. Ich habe aber wirklich nur wenig in der Offizin, also in der öffentlichen Apotheke gearbeitet, ganz, ganz überwiegend in Redaktionen mein Berufsleben verbracht und zwar vor allen Dingen in den Redaktionen von Zeitschriften, von Frauenzeitschriften und Gesundheitszeitschriften auf allen möglichen Funktionen. Und ich war lange Medizinredakteurin bei der Brigitte und dann auch einige Jahre später, ich glaube 2016, bin ich zur Brigitte Woman gekommen, wo ich dann ganz speziell mit den Frauen ab 40 mich beschäftigt habe.
Wie bist du?
Ach so, und dann muss ich, also geht ja noch weiter. Wir sind ja, ja noch gar nicht.
Wir sind ja noch nicht fertig. Also,
die Frauen ab 40 haben mich dann geführt zu dem Thema Wechseljahre.
No? Ja. Aber wie bist du, warum bist du quasi, wenn ich dich dazu fragen darf, gar nie in der Apotheke geblieben? Also warum hat dein Herz quasi immer so ein bisschen mehr für den Medizinjournalismus geschlagen?
Also ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ich ganz, ganz jung war, als ich fertig war mit meinem Studium. Ich war noch nicht mal 25 und hatte so ein Gefühl von, ich kann jetzt nicht, bis ich damals noch 65 bin. In Deutschland ist es ja inzwischen 67, das Rentenalter seit vielen Jahren. Ich kann jetzt nicht bis dahin Aspirin verkaufen. Ich hatte so das Gefühl, ich möchte gerne noch was anderes machen, ja. Noch was anderes kennenlernen. Und es gab eine Zeit, da hätte das auch sowas wie, das kam damals so auf, diese Public Health Bewegung, ne? Dass man sich sozusagen auf einer anderen Ebene mit Gesundheit beschäftigt. Aber dann habe ich mich dem Journalismus zugewandt und das tatsächlich auch nie bereut. Ich finde es super, das Thema.
Und du machst das auch ganz, ganz toll und vor allem hostest du gemeinsam mit einer Kollegin von dir meinen absoluten Lieblingspodcast. Meno an mich heißt er.
Danke. Freue ich mich.
Und warum mir der Podcast so gut gefällt, ist, weil er ist sehr faktenbasiert und ich komme selber aus einer sehr faktenbasierten Welt. Ich habe früher zuerst in der Pharmaindustrie gearbeitet, viel mit klinischen Studien und danach ja im Krankenhaus wirklich klinische Studien betreut und auch eine klinische Monitorausbildung gemacht. Das wissen, glaube ich, ganz viele gar nicht, dass ich aus dieser Welt komme. Und ich liebe es, Studien zu lesen und liebe es, mich auch so in Fakten zu vertiefen. Also wenn jemand so eine Aussage, irgendeine Ausgabe macht, denke ich mir sofort, okay, wo ist die Studie dahinter? Ich muss das jetzt gleich mal nachlesen. Und das ist bei eurem Podcast auch genau der Fall, oder? Warum ist dir das so wichtig? Weil du eigentlich Pharmazeutin bist?
Naja, das
Kommt das Pharmazeutenherz durch?
Na, ich glaube, mit der, also das Pharmazeutenherz kommt dann eher durch bei diesem Thema keine Wirkung ohne Nebenwirkung und bei diesem Thema, dass man bei jedem Arzneimittel also den eigenen Nutzen abwägen muss gegen die eigenen Risiken. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja.
Nee, ich glaube einfach, also dieses Datenverliebte, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich so sehr verliebt bin. Mir verlangt das auch was ab, mich damit zu beschäftigen. Aber es ist natürlich völlig klar, wenn man um Neutralität bemüht ist, muss man also mindestens bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, wie die Datenlage ist und was man überhaupt weiß. Denn ansonsten ist das ja unheimlich schwer zu beurteilen, welcher Teil der Botschaft sozusagen auf Interpretation basiert und welcher Teil einfach gesichert ist.
Ja.
Und das ist ja so. Also jedes Studienergebnis lässt auch Spielraum für Interpretation.
Es ist auch, wenn du so ein bisschen, so bei uns in Österreich gibt es immer wieder so Gratiszeitungen, ja, die du in den öffentlichen Verkehrsmitteln lesen kannst. Und da werden auch verschiedene Studien zu verschiedenen Themen erwähnt. Allerdings sind sie dann halt sehr reißerisch beschrieben und sie sind dann auch von der Übersetzung so, schon sehr weit weg, weil die Originalstudie war dann auf Englisch und dann werden da irgendwelche Fragmente rausgenommen, weil sich das natürlich ziemlich gut liest und wenn dann die Originalstudie liest, denkst du dir, Moment, aber das war ja vielleicht nur eine Beobachtung von 10 Personen, das muss man ja auch dazu sagen. Wie viele Personen sind denn in einer Studie tatsächlich eingeschlossen worden? Ja.
Das Wort Studie ist ein großes Fass, ne? Also,
Das kann man schnell da mal schreiben, dass es eine Studie war.
ja, und das ist, finde ich, halt auch richtig schwierig, weil man, wenn man jetzt nur liest, Studie, ja überhaupt gar keine Chance hat, das zu wissen, was für eine Art von Studie ist das. Man hat vielleicht auch gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, sondern man möchte sich gerne auf den Journalisten verlassen, der das für einen eingeordnet hat, ne? Das ist zumindest die Leistung, die man dann bringen kann. Klar, also es werden ja auch gerne Studien einfach mit einem so einen Handstrich weggewischt und gesagt, ah, das waren doch nur irgendwie 10 Leute. Und also man muss schon ziemlich genau hingucken. Also wie waren die Umstände, wer hat es bezahlt? Zum Beispiel im Bereich, so wenn es so bildgebende Verfahren sind und so, dann werden die Studienzahlen immer gleich kleiner, also die Teilnehmerzahlen. Ich finde tatsächlich, dass es eigentlich für den interessierten Laien total schwierig ist, da wirklich gleich zu wissen, woran bin ich hier? Ich finde es auch für Leute, die täglich damit arbeiten, manchmal überhaupt nicht so leicht. Also klar, ich würde auch sagen, dass du hast es eben schon angesprochen, dass dieses Stichwort Studiengröße, das ist immer super, da drauf zu gucken. Und es ist ja auch so, je größer die Untersuchung, desto weniger kommt man dran vorbei. Und was ja auch immer gut ist, ist, wenn, oder tendenziell gut ist, wenn sogenannte Meta-Analysen gemacht werden. Also jemand legt bestimmte Kriterien an, guckt dann, was ist dazu schon veröffentlicht und wertet dann sozusagen eine Vielzahl von Studien zu einem neuen Studienergebnis aus. Das ist schon auch so ein Qualitätsmerkmal. Aber wie gesagt, ich finde, es ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen, also das habe ich schon auch als Feedback bekommen in dieser Zeit, wo ich für die Brigitte und die Brigitte Woman gearbeitet habe, dass die Leserinnen, und du hast es mir gerade für Meno an mich auch gesagt, ne, dass das schon geschätzt wird,
Ja.
wenn man sich darauf verlassen kann, dass da jemand sitzt, der sich das,
Den Datencheck macht, ja.
ja, beziehungsweise der sich das einfach genauer überlegt, gebe ich das jetzt weiter und wenn ja, in welcher Form? Und deswegen freut es mich auch wirklich sehr, dass wir da heute jetzt mal drüber sprechen. Beziehungsweise als erstes freut es mich, dass du das so da überhaupt raushörst als aus Meno an mich und so anerkennst. Feierst, würde man heute sagen. So feierst.
Muss mich immer noch an die neue Sprache
Ja,
gewöhnen.
ich mich auch.
Was ist denn im Bereich jetzt gerade so, Menno, an mich richtet sich, also jetzt schon natürlich definitionsgemäß, an die Frauen rund um die Wechseljahre, soll hier auch gut aufklären, was es ja auch. Worauf meinst du, müssen wir Frauen da jetzt eigentlich genau schauen, um die richtigen Daten für uns rauslesen zu können? Denn wir werden ja überflutet aktuell mit ganz, ganz vielen Zeitungsartikeln und Podcasts und auf Instagram mit ganz, ganz vielen Themen rund um die Wechseljahre. Also das ist jetzt einfach dieses frühere Tabuthema ist ja jetzt etwas aufgebrochen worden, Gott sei Dank, ja. Aber jetzt finden sich ja die Frauen und ich kriege das von meinen Kundinnen ganz oft eben so als Feedback. Ja, was stimmt jetzt eigentlich? Was soll ich denn jetzt eigentlich wirklich tun? Sind Hormone gut oder sind sie schlecht? Was sollte ich als Alternative machen? Für wen ist es geeignet? Für wen ist es nicht geeignet? Was sagst du dazu?
Naja, das sind jetzt natürlich ganz wahnsinnig viele Fragen auf einmal, die man sowieso nur wirklich im engen Austausch mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt für sich beantworten kann. Aber ich finde, also was man nie vergessen darf bei so einer Entscheidung, also wenn wir jetzt reden über, soll ich Hormone nehmen, ja oder nein, ne? Was ja sozusagen ein unveränderlich feststehender Faktor ist, wo es auch nur um die eigene Wahrnehmung geht, das sind die eigenen Beschwerden, ne? Also wenn ich gefragt werde, soll ich Hormone nehmen? Oder ich sage es mal anders. Das hatte ich neulich auf Instagram, dass ich einen kritischen Kommentar gemacht habe und gesagt habe, ich glaube nicht, dass die vollkommen frei von Risiken sind. Auch die bioidentischen Hormone, denn das körpereigene Östradiol macht ja auch was an der Brust. Also Frauen, die ganz früh ihre Tage kriegen, und Frauen, die ganz spät in die Wechseljahre kommen, haben ein etwas höheres Brustkrebsrisiko als Frauen, die nur kurz, so, also vergleichsweise kurz durchflutet wurden monatlich von Östradiol. Deswegen, also man kann ja fast für alles auch Studienergebnisse finden und die haben viel weniger Risiken, als man lange gedacht hat. Aber also da habe ich gepostet oder vielmehr kommentiert, ich glaube nicht, dass die ganz frei sind von Risiken und hat dieses Argument angeführt mit mit dem körpereigenen Östradiol, was eben halt auch einen gewissen Effekt hat. Und dann meldete sich eine Followerin, zwar jetzt nicht auf meinem Account, und die sagte, na toll, jetzt fühle ich mich wieder richtig scheiße. weil grad ging es mir wieder besser, weil ich hatte mich daran gewöhnt, dass ich die nehme und das irgendwie aushalte mit dem Risiko. Und jetzt hast du das gesagt, jetzt fühle ich mich wieder so schlecht wie vorher. Und meine ganzen Beschwerden, ist mir super schlecht gegangen. Und dann habe ich ihr geantwortet, ich würde die, oder sie schrieb dann so, jetzt muss ich sie wieder absetzen. Und dann habe ich ihr geantwortet, nein, du musst sie nicht absetzen. Das ist doch kein Zustand, wenn es einem schlecht geht. Das ist doch kein Zustand. Das muss niemand aushalten. Und es ist wie bei jedem Arzneimittel auch, sogar bei einer Aspirintablette ist das im Grunde genommen so. Nur wir merken es nicht, weil es wird weniger drüber geredet und bis man das am Magen merkt, wenn man jetzt nicht sehr empfindlich ist, muss
Dauert
man
deine zwei
relativ viel nehmen und so weiter. Aber es ist bei jedem Arzneimittel so, man muss den eigenen Nutzen gegen mögliche Risiken abwägen.
Ja.
Und wenn es einem jetzt wirklich schlecht geht, und es gibt so viele Frauen, denen es nicht gut geht, das tut mir dann immer wahnsinnig leid, wenn die sich so lange mit möglichen Risiken aufhalten, weil die haben so viel zu gewinnen. Da ist im Grunde genommen die Frage für mich schnell beantwortet. Also Disclaimer, muss jede für sich beantworten und ich habe da auch nicht die Weisheit irgendwie abonniert. Also, aber was mir wichtig ist, ist dieses, wenn ich einen hohen Nutzen habe, dann kann ich auch höhere Risiken in Kauf nehmen. Extremform, irgendwelche Krebstherapien, die haben schlimme Nebenwirkungen, schlimme, schlimme Nebenwirkungen. Trotzdem wollen wir sie alle haben, ne? Wenn wir in so eine Situation geraten.
Man
Und
landet selber
dieses Verhältnis.
Arzt und da ist es natürlich immer, dass er aufklären muss, dass die diversesten Chemotherapien natürlich Nebenwirkungen haben, aber auf der anderen Seite kannst du in vielen Fällen überlebenssichernd, ja? Und dann nimmst du diese Risiken auf dich und sagst, ja, aber das große Ziel ist ein anderes, ja?
Und wenn es mal jetzt wirklich schlecht geht, mit den Hormonen, und da muss man ja sagen, sind wir an einem Punkt, wo es immer noch ganz viele Frauen gibt, die das gar nicht miteinander in Zusammenhang bringen. Da ist, finde ich, noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu machen. Aber wenn es mir mit einer Hormontherapie spürbar besser geht, dann würde ich ganz persönlich sagen, her damit. Ne? Also, weil die Risiken einfach viel, viel niedriger sind, als man lange gedacht hat. Wobei, gerade sprachen wir über Studien. Da finde ich ja, dass es bei dieser Hormonersatztherapie so eine ganz, ganz spezielle Situation ist, weil wir diese großen, großen Studien haben von vor über 20 Jahren, wo dann sehr, sehr beunruhigende Ergebnisse rauskamen, die aber methodisch einwandfrei waren, riesige, also 16.000 und auch mehr Teilnehmerinnen, alles total sauber aufgearbeitet. Und da kamen schon auch sehr eindeutige Ergebnisse raus. Und die werden ja immer noch berücksichtigt in irgendwelchen Übersichten und so weiter. Dabei, wir sprachen jetzt gerade eben schon in der Vorbereitung darüber, dabei war es ja so, dass diese Frauen 63 Jahre alt waren im Schnitt und somit überhaupt nicht die Frauen, das waren ganz andere Frauen als die, die heute darüber nachdenken, soll ich Hormone nehmen, ja oder nein, weil ich bin mitten im Übergang und ich frage mich, wie groß ist mein Nutzen und würde es mir damit nicht viel besser gehen? Und das finde ich halt so eine schwierige Situation, weil wir mit diesen großen, großen Daten eigentlich keine Antwort kriegen auf die Situation, wie sie heute ist, wo Frauen sich für bioidentische Hormone interessieren.
Eben wirklich auch von Präparaten, die einen ganz anderen Herstellungsprozess hatten. Ich glaube, die kamen aus Stutenurin, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Dann eben Frauen, die eigentlich in der Postmenopause gewesen
Total eindeutig,
sind.
ne?
Und
Bedeuten ja auch, das war ja so, dass Frauen, die noch Hitzewallungen hatten, ausgeschlossen waren, weil es war verblindet. Ansonsten, also die Frauen wussten nicht, kriege ich jetzt Hormone oder nicht. Und hätten sie noch Hitzewallungen gehabt, wären die ja sofort weggegangen mit Hormonen. Das heißt, man hat sie
wir reden
ausgeschlossen und
eigentlich von einer
gesagt, nee, euch brauchen wir
ganz,
nicht.
ganz anderen Population. Und dennoch, ich habe das im Vorfeld auch gesagt, dennoch werden oft bei medizinischen Fortbildungen noch immer diese Studie.
Ja.
Also,
Und es
dass
ging
man,
ja auch nicht.
der noch immer da ist und der immer wieder mal auftaucht und dann gibt es immer nur so ein kleines Sätzchen, das heißt, ja, aber es ist jetzt etwas anders. Ja.
Ja, aber also es ging damals ja auch gar nicht darum zu gucken, helfen Hormone Frauen in den Wechseljahren, sondern es ging um diese langfristigen den möglichen langfristigen Gesundheitsnutzen. Und insofern ist es wirklich wie Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Aber diese
Ja,
Studien, die hallen halt immer noch nach.
ich glaube, es ging nämlich sogar darum, dass man die Herzgesundheit herausarbeiten wollte, ne? Mit zusätzlichen Hormongaben. Ob, weil wir ja wissen, dass wenn den Frauen Östrogen fehlt, wir keinen protektiven Faktor mehr haben für Herzinfarkt und Co. Und ich bildete mir ein, dass diese Studie eigentlich genau darauf ausgelegt gewesen ist. Und auf einmal kam als Nebenergebnis dann raus ein erhöhtes Risiko für Mamakarzinom. Ja.
Ja, und es war nicht nur das Herz, es wurde ja ganz viel abgefragt. Also es kam dabei ja auch raus, dass die Knochen sich stabilisiert, dass das
Genau, ja.
Risiko für Darmkrebs sinkt. Also es hatte durchaus positive Effekte,
Absolut.
nur über die hat halt damals auch niemand gesprochen,
Über
ne?
die hat ja niemand gesprochen, weil eben dieses Ergebnis des erhöhten Risikos fürs Mamakarzinom aufgetreten ist. Und von jetzt auf gleich, ich weiß es nämlich noch so genau, weil meine Mama war damals genau in der Phase ihrer Wechseljahressymptomatik und sie hat fürchterlich gelitten, ja.
Ja.
Hat natürlich auch diese Stu von dieser Studie gehört und hat dann gesagt, ja, aber ich kann keine Hormone nehmen. Und ihre Ärztin damals, das war eine echte Vorreiterin, die hat gesagt, schauen Sie, wir müssen das jetzt ein bisschen ausbalancieren zwischen Nutzen und Risiko. Sie haben wahnsinnige Beschwerden. Meiner Mutter ist es richtig, richtig schlecht gegangen, auch psychisch schlecht gegangen. Und sie hat gesagt, schauen wir mal, niedrige Dosierung und wir setzen so bald als möglich wieder ab. Und meine Mutter sagt heute noch, und jetzt ist sie über 70, Das war damals ihre Rettung, diese Hormontherapie. Ja, und sie war froh, dass die Ärztin sich drüber getraut hat, weil viele andere haben nach dem Studienergebnis sofort gesagt, nein, Hormontherapie gibt es gar nicht mehr. Egal, wie schlecht es ihnen geht, da müssen sie jetzt durch.
Ja, also das gibt es tatsächlich ja wirklich auch heute noch, dass man, dass die Ärzte auch, ja, dass es den Ärzten selbst so ein bisschen nicht geheuer ist und sie einfach auch nicht genug wissen. Das ist ja eins der großen Themen von dieser Hashtag Wir sind 9 Millionen Bewegung, dass wir einfach fordern, dass die Ärzte auch mehr wissen müssen über die Wechseljahre, dass keine Frau mehr hört, da müssen sie durch. Das ist einfach von vorgestern.
Das ist einfach wirklich so schlimm, weil das ist das, was in meinen Beratungen die Frauen mir erzählen. Natürlich kommt nämlich beim Thema Sport auch immer das Thema der Wechseljahre ja auch dazu, weil das passt man ja dann auch gut ab. Und ich möchte auch wissen, welche Beschwerden meine Damen haben. Und dann sagen sie oft, ja, aber ich war beim Arzt und er hat gesagt, das dauert jetzt halt ein paar Jahre, da müssen sie halt durchbeißen. Ja, das haben die anderen auch geschafft. Und da denke ich mir, hallo, was heißt das
Nein.
Durchbeißen geschafft? Und wie
Ja.
du sagst, eigentlich behandelt sollten wir ja die Symptome behandeln. Ne? Und wenn ich keine Symptome habe, und es gibt Gott sei Dank Frauen, die gar keine Symptome haben oder ganz wenige, dann muss ich mir auch nicht die Frage stellen, ob ich eine Hormontherapie nehme oder nicht. Weil wenn es mir
Also das ist auch meine Meinung, aber es gibt ja durchaus auch Frauen und auch Ärztinnen, die das anders sehen und die eigentlich gar nicht verstehen, warum jetzt nicht viel mehr mit bioidentischen Hormonen dann wiederum sozusagen vorgebeugt wird.
Das habe ich
Ne,
auch schon.
aber auch da muss man, auch da, also gerade da finde ich, muss man sagen, diese große Studie, wo Frauen, ich sag mal, 10 Jahre plus, gerne auch 30 Jahre bioidentische Hormone nehmen und dann guckt man wirklich, wie geht es denen oder was ist dabei, wie unterscheiden sich die Gruppen, die gibt es einfach nicht.
Ja.
Und die, das glaube ich auch nicht, dass die in absehbarer Zeit kommt. Und diese Gewissheit, dass das alles super ist, auch zur Vorbeugung, die ja jetzt, das ist ja jetzt auch so eine Tendenz, finde ich, die immer wieder aufpoppt, dass man halt sagt, nein, es schadet gar nicht. Ja, wie gesagt, da komme ich auch nicht so richtig mit. Aber ich finde halt auch, ich gehöre halt auch, oder wie soll ich sagen, das habe ich immer wieder auch schon in der Apotheke beobachtet, dass es einfach Frauen gibt, die schlucken total gerne, die nehmen gerne was, die haben das Gefühl, dann wird alles besser, wenn ich was von außen zuführe und andere
Eine
Frauen nicht oder
Hilfestellung,
Menschen.
was zum Anhalten. Ja.
Genau, die fühlen sich wohler, wenn sie eben genau das nicht tun. Und ja, also wenn ich mich da einsortieren müsste auf der Skala, wäre ich vermutlich auch eher jemand, der dann lieber nichts nimmt. Aber jetzt in meinem Fall, ich habe zwei Eltern, die massiv mit Osteoporose zu tun haben. Das hat mir gerade schon angerissen, ne? Und da frage ich mich halt schon, ja, da frage ich mich halt schon, ob ich nicht bescheuert wäre, wenn ich jetzt, also ich habe das noch nicht entschieden, wenn ich da nichts machen würde, ne? Weil,
Also meine Mama hat dann, sie hat nur sehr, sehr kurz die Hormontherapie damals
ja.
bekommen und hat dann doch relativ massiv Osteoporose bekommen, ja. Und es war für mich auch einer der Mitentscheidungen, muss ich ehrlich sagen, für meine Hormontherapie. Aber meine Hauptentscheidung war, dass ich wirklich Symptome gehabt habe, die mich belastet haben und das auch mit Gynäkologin natürlich besprochen habe, zuerst mal zu schauen, kann ich auf pflanzlicher Ebene hier etwas. Aber es hat einfach bei mir überhaupt nicht. Es war einfach, ja, die Kapsel hätte ich auch den Blumen geben können. Vielleicht hätten sie noch. Also für mich persönlich hat es halt einfach nichts gebracht. Und dann habe ich angefangen mit Hormontherapie. Auch immer in Abstimmung mit meinem Mann. Mein Mann ist Krebsarzt. Und das Erste, was natürlich war, dass ich gesagt habe, ist, oh, die Studien und ich habe Angst. Und er hat dann eben auch gesagt, ja, aber man muss eben immer abschätzen, ne? Wie ist deine Lebensqualität? Wenn deine Lebensqualität so viel schlechter ist, dann macht es schon Sinn, dieses Risiko quasi auf sich zu nehmen. Und wir wissen natürlich schon, dass das Risiko mit den bioidenten Hormonen um einiges geringer ist. Aber
Ja, und selbst mit den alten Studien, muss man ja sagen, ja, das Brustkrebsrisiko geht hoch, aber wenn das vorher, also nagel mich nicht fest, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht im Kopf, aber wenn das vorher, ich sag mal, 13 Frauen waren, die von 1000 Frauen Brustkrebs bekommen haben, dann waren es dann nach 2 Jahren oder nach 5 Jahren mit Hormonen vielleicht 5 mehr oder so. Ne? Das bedeutet immer noch, die allermeisten Frauen kriegen keinen Brustkrebs. Ne?
Ja,
Also das, trotzdem kann man sagen, um so, also wenn nur eine jetzt Brustkrebs bekommen hat, wenn nur eine Brustkrebs bekommen hätte ohne Hormone, und dann nimmt die 5 Jahre Hormone, nehmen 1000 Frauen 5 Jahre Hormone, dann kriegen zwei Brustkrebs. So sind die Zahlen nicht, aber zur Verdeutlichung, dann kann man sagen, das Risiko ist um 100% gestiegen. Da denkt doch jeder, ich kriege Krebs.
das stimmt.
Tatsächlich kriegen 998
Ja.
Frauen keinen Krebs.
Daten liest, genau.
Und ich glaube, da ist ganz viel schiefgelaufen damals auch. Da ist nicht
Der
gut drüber berichtet worden
Kommunikation
und
nicht gut aufbereitet worden und es bleibt halt immer, ich gehe jetzt ein bisschen ein blöder Vergleich, aber ich kenne das aus dem Sport, da wird noch immer erzählt, ja, dass du vor einem Lauf dich langsam statisch dehnen sollst. Eigentlich weiß man jetzt schon lange, dass man das nicht macht. Man dehnt dynamisch, aber nicht statisch. Also ich verlängere ja nicht, wenn ich jetzt eigentlich die Muskulatur, wenn ich jetzt eigentlich hier viel Kraft brauche. Und noch immer sieht man ältere Leute, die vor einem Lauf statisch dehnen. Einfach weil vieles, oder der Spinat, ne? Das war ja eigentlich nur ein Kommafehler in der Auswertung, aber noch immer
genau.
sagt man, viel Spinat essen hält viel Eisen, oder? Also es sind einfach so Dinge, die oft hängen bleiben lange.
Ja, und man muss sagen, dass ja auch Ärzte und Ärztinnen nicht gerade dafür belohnt werden, wenn sie sich mit dem Thema Wechseljahre näher beschäftigen. Ne? Sie müssen sich da, sie werden nicht gezwungen im Rahmen ihrer Facharztausbildung, also für Deutschland kann ich das sagen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sie müssen in eigener Initiative auf eigene Kosten Fortbildungen machen und züchten sich damit eine Klientel heran, die beratungsintensiv ist und für die sie 16,67 € oder was im Quartal abrechnen können. Also es ist nicht attraktiv. Und da frage ich mich halt schon auch, also damals diese geschlossene, extrem negative Interpretation dieser ja im Verhältnis gar nicht so großen Risiken, wie man es wahrgenommen hat. Was hat es damit zu tun, dass ja, dass es sich dabei halt um mittelalte Frauen handelte, wo man vielleicht dann auch eher gedacht hat, ach dann, also ich habe schon das Gefühl, dass ginge das alles, oder wie soll ich das mal sagen? Ich habe das Gefühl, dass das Wohlergehen von Frauen zwischen 45 und 55 nicht gerade Top-Priorität war und auch immer noch ist, sonst hätte man damals diese Zahlen anders interpretiert und nicht erst mit 20 Jahren Verzögerung.
Wäre meine Zeitverzögerung von 20 Jahren, ja, doch, ganz ehrlich.
Und in den 20 Jahren, oh weia, da ist es wirklich vielen, vielen Frauen richtig schlecht gegangen. Und es geht ja jetzt auch immer noch vielen schlecht, bei denen einfach diese Veränderung noch nicht so angekommen ist, weil wir haben ja zusätzlich das Problem, dass die Frauen vielleicht selber auch gar nicht so gerne dahin denken, so, oh, sind das jetzt die Wechseljahre, gefällt vielleicht dann auch nicht jeder sofort, sodass es nicht das allererste ist, was einem
Ganz oft ist es einfach so, dass die Awareness noch gar nicht so da ist, vor allem bei Frauen, die Anfang Mitte 40 sind, wo ja Menstruation auch zum Teil noch ganz regelmäßig erfolgt, und die diverse Symptome gar nicht auf die Wechseljahre, also gar nicht auf den Zettel haben oder es auch gar nicht wahrhaben möchten, weil in unserer Gesellschaft noch immer so ein bisschen, wenn du nicht mehr reproduktiv bist, dann hast du nicht mehr so einen großen Wert als Frau in der Gesellschaft. Ich glaube, dass viele Frauen deswegen auch das Thema Wechseljahre weit von sich wegschieben möchten. Ja.
Also, ich glaube zumindest, dass es keins ist, was man so von sich aus ohne irgendwelche Widerstände und gerne auf sich bezieht zu
Ja.
Beginn. Ne? Irgendwann kommt der Moment, da versteht man, was das für eine Chance auch ist und für eine besondere Zeit. Aber okay, wir haben jetzt vielleicht auch Glück, weil wir, also du und ich, sind ja genau in dieser Generation, wo die Welle jetzt rollt. Und das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch toll zu sehen, wie sich Dinge
Aber
verändern.
hat man trotzdem davor gehabt? Also ich weiß schon, dass ich zu meinem 40. Geburtstag war ich total traurig und habe zu meinem Mann gesagt, so, meine nächste Station in meinem Leben ist jetzt die Menopause. Also war einfach so ein, oh, alles geht runter und es gibt jetzt quasi kein Highlight mehr in meinem Leben. Ja? Jetzt retrospektiv denke ich mir, warum habe ich mir das eigentlich gedacht? Ja? Aber es war einfach irgendwie so ein, weil ich eben gesehen habe, dass es meiner Mama zu Beginn so schlecht gegangen ist und ich habe das einfach verbunden mit, ich werde unheimlich depressiv werden, ich werde mich körperlich nicht mehr wohlfühlen. Also es war eigentlich wie so eine graue Wolke, die auf, so weißt du, so auf mich zugeschwebt ist. Und als dann wirklich so weit war, habe ich aber gesehen, so viel verändert sich ja jetzt nicht Schlechtes, ja. Also die Hitze war, also die Symptome, manche waren halt nervig, aber es gibt ja was dagegen. Also du, wenn du es aussprichst, dann kann dir ja auch geholfen werden. Wenn du es aber nicht aussprichst, dann weiß auch niemand, dass es mit den Wechseljahren zu tun haben könnte.
Ja, so ist es. Man muss, also ja, man muss diese, man weiß ja auch noch gar nicht so lange, was für Symptome überhaupt alle dazugehören. Also dieses Stichwort Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen, das, ja, das haben ganz bestimmt auch viele Ärzte noch nicht auf dem Zettel. Und das muss ich wirklich jetzt noch weiter rumsprechen. Ja, weil du und ich, wir haben ein großes Interesse daran, oder ich würde es mir wirklich von Herzen wünschen, dass keine Frau mehr hört, da musst du durch.
Ja, das ist wirklich, und das ist meine Mission, einfach zu sagen, da musst du nicht durch. Und ich habe das auch thematisiert. Also bei mir das war das eine Zeit lang auch so, ich habe mich permanent ausgesperrt. Also ich habe meine Schlüssel, also drinnen stecken gehabt, da war nur mal mein Hund da, aber der kann ja die Tür nicht öffnen. Ja? Also mein Mann musste mehrmals untertags kommen und mich wieder auslösen, weil ich wieder ohne Schlüssel. Und dann am Anfang denkst du dir ja, naja, so eine beginnende Demenz oder ich weiß nicht. Nein. Und er war ja immer so lieb und hat gesagt, naja, das ist, weil du so viele Sachen im Kopf hast. Aber ich weiß einfach, das war der Brain Fog. Der hat mich eine Zeit lang vollkommen... Also ich habe mich nicht konzentrieren können auf solche Dinge wie Schlüssel. Also es war, ich wollte mir den schon um den Hals hängen, weil es war, alle schon gelacht und haben gesagt, hast du wieder mal deinen Schlüssel vergessen, weißt du, oder er war in der Hand und ich habe ihn gesucht. Also das sind so Dinge und ich glaube, je mehr wir drüber sprechen und das auch lustig erzählen, umso mehr Frauen denken sich, hoppala, das ist mir aber jetzt auch sehr oft passiert, ja. Und das erzählen mir dann viele Frauen. Boah, gut, dass du das einmal auf Instagram erzählt hast, weil ich habe halt immer wieder die Herdplatte, aber das ist auch viel gefährlicher, ja, wenn du die Herdplatte dann anlässt.
Ja.
Also das sind so Dinge, wo es schon gut ist, dass wir einmal drüber sprechen.
Ja, finde ich auch total toll. Und da haben natürlich die sozialen Medien, die jetzt in diesem Bereich Studien, so ihre Grenzen haben. Also wenn man jetzt sachlich korrekt aufklären will, passt das oft nicht auf eine Kachel. Aber für so für den Austausch innerhalb dieser Bubble und für so persönliche Geschichten, da musste man ja Glück haben früher, dass eine Zeitschrift mal ein paar Protokolle abgedruckt hat. Wie ist es in den Wechseljahren? Da war ja nicht ranzukommen an solche persönlichen Geschichten. Und das liegt ja heute alles offen im Internet. Und da liegt natürlich dann gleichzeitig ganz, ganz viel Trost und das ist super.
Was würdest du sagen, was können wir Frauen tun, um zu Informationen zu kommen, die wirklich, ich sage jetzt mal Hand und Fuß haben, die dingfest sind? Weil du hast es angesprochen, wir bekommen auf Social Media sehr, sehr viel präsentiert und auf der einen Seite ist es auch toll, weil es einfach das Thema der Wechseljahre wirklich sichtbar geworden ist. Auf der anderen Seite sind es natürlich immer persönliche Erfahrungsberichte, die jetzt nicht wirklich mit der eigenen Lage zu tun haben und auch das Hormone an und an absetzen. Und ich nehme mal so eine Dosierung und so eine Dosierung, halte ich für ein bisschen gefährlich, weil es sind ja keine Smarties, die man da immer wieder so einwirft, sondern es braucht ja auch ein bisschen, bis sich der Spiegel der Hormone mal angeflutet hat. Was wäre da so dein Tipp?
Also ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, sich zu fragen, wer ist es, der da zu mir spricht? Also Es gibt ja auch Ärztinnen und so weiter, die sehr aktiv sind auf Social Media. Es ist immer interessant zu gucken, will diejenige oder derjenige mir was verkaufen? Ne? Also geht es eigentlich darum, dass ich irgendwie einen bestimmten Kurs mache oder dass ich irgendwas, ein Produkt kaufe oder so. Wobei das auch, also es gibt auch Fälle, wo ich sagen würde, da geht es um einen Kurs oder so, aber das ist trotzdem gute Info. Also das ist, aber wenn du mich nach Regeln fragst, das lohnt sich immer zu gucken. Und ansonsten, also ich finde, dass das Thema Aufklärung von so, also du hast es faktenbasiert genannt, also Studien und so weiter, das passt nicht so gut in die sozialen Medien, weil es eben doch oft komplizierter ist im Leben, in der Gesundheit und im Leben. Und weil man dann doch, also Menschen wünschen sich ja einfache Botschaften und man sucht sich ja, man darf sich ja aussuchen, welchen Influencern man folgt. Von daher, die haben immer ganz starke Botschaften, weil sie sind einem sympathisch und sie sagen was man nachvollziehen kann und was einfach ist und einen erstmal anspricht dann sehr oft. Aber für so richtige, also wenn man wirklich tiefer einsteigen will, dann glaube ich, ist es besser, ein längeres Stück zu lesen. Und da, glaube ich, hat tatsächlich der Podcast seine Stärke, weil das nicht so anstrengend ist wie Lesen, weil man sozusagen die Intonation und das Lebendige von einem Gespräch und so weiter, das nimmt man alles mit, das macht es einem leichter. Und da finde ich halt schon, also vor 5 Jahren, glaube ich, dass Influencer, die dann sozusagen Hormontalks gemacht haben und auch Beratung und so, es gab es ja, oder es gibt es ja alles, die haben das natürlich irgendwie auch aus einer Not heraus gemacht, weil es nichts gab. Es gab nichts.
Ja.
Und da gibt es ja inzwischen auch welche, die jetzt sagen, okay, Leute, ich höre auf damit. Es gibt inzwischen, ich überlasse es jetzt den Ärzten, ich überlasse es jetzt den Experten. Es
Eine
gibt jetzt
Mitarbeiterin.
bessere Quellen. Sucht sie euch.
Ja.
Und da finde ich halt, also ich will jetzt auch gar nicht nur hier Meno an mich in den Himmel loben. Wirklich nicht. Es gibt auch einen anderen tollen Podcast, der nur mit Frau Schaudich ist. Den macht der Mitteldeutsche Rundfunk, Katrin Simonsen. Das sind Interviews, da geht es auch ganz, ganz viel um Daten. Ich glaube, dass das heute sehr viel leichter geworden ist, wo der Podcast so eine Welle, also so ein Erfolg hat und wo so viel, wo das Angebot einfach so groß geworden ist.
Ja.
Hat man ja auch gemerkt in der Corona-Zeit, ne? Da habe ich angefangen, Podcasts zu hören, weil ich gemerkt habe, dass es mir viel leichter fällt, wenn mir das Christian Drosten
Ja,
in
es wurde
diesem
einfach
NDR-Info.
alles so schön kompakt präsentiert.
Genau.
Die Podcasts dauern nicht so lange, du bekommst es gut
Nein.
rübergebracht. Oder was ich auch ganz gut finde, hast du auch angesprochen, dass es auch immer mehr Ärztinnen gibt, die auf den sozialen Medien aktiv sind und dann auch die Botschaft in den Stories oder in den Karussellposts wirklich sehr schön zusammenfassen und dann auch den Link dabei haben, wo du dich dann auch hinwenden kannst. Weil natürlich in letzter Instanz sollte das ein Arzt oder eine Ärztin sein, die Therapie auch verschreibt oder dich da auch berät. Wie du gesagt hast, ich finde es gut, dass es die Influencer aufgreifen, weil bis vor einigen Jahren wurde, glaube ich, über das Thema Wechseljahre nicht gesprochen.
Absolut, sehe ich genauso. Und das ist ein derartiger Gewinn wirklich für uns alle. Deswegen bin ich da auch, also manchmal geht es mir auch auf den Zeiger, wenn ich mich, also es ist ja vor allen Dingen auf Instagram zu dem Thema nach meiner Wahrnehmung. Aber ich finde schon, dass das insgesamt einfach so eine Bereicherung ist, diese Art von Austausch, dass ich da ganz tolerant bin. Ich glaube halt nur auch bei Ärzten, also ich will jetzt ich absolut niemanden bashen. Ich glaube nur halt, dass Ärzte schon auch manchmal was zu verkaufen haben. Also und seien es ihre teuren Beratungen. Aber Und da, das ist ja auch eine heterogene Gruppe. Da gibt es ja auch welche, die sehr viel mehr Pro-Hormone sind und sehr viel mehr Gegenhormone oder sehr viel vorsichtiger. Aber insgesamt ist das natürlich super, dass, dass Ärzte mittlerweile sich da auch äußern. Ich kann sagen, also das ist vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte so aus meiner Journalistin-Vergangenheit bei den Magazinen. Da war es immer so, wenn ich, also nach diesem Crash mit den Studien Anfang des Jahrtausends, wenn ich eine Stimme, wenn ich über Hormone geschrieben habe und ich brauchte eine Stimme, die dann trotzdem was Positives sagt über Hormone, dann habe ich bei Katrin Schaudich und Anneliese Schwenkhagen angerufen und
Ah, lustig. Dann,
habe gesagt, ich mache das und das, wie ist denn, und habe versucht, die zu kriegen als Expertin, als Fürsprecherin der Hormontherapie. So, und jetzt, und die Daten sind die gleichen, da hat sich nicht viel verändert, ne? 20 Jahre später oder 10 Jahre später sind das die beiden, die man anrufen will, muss, wenn man so ein bisschen eine kritischere Einordnung möchte, ne? Und die haben damals gesagt, wir treten an, wir glauben, also das ist zu negativ, die Darstellung, und die Frauen brauchen individuelle Beratungen, individuelle Therapien.
Geht um die Symptome.
Und jetzt hat sich das Blatt so gedreht, dass dieselben Personen mit demselben Wissen und derselben Datenlage sozusagen jetzt sehr viel, also auf die andere Seite des Spektrums sozusagen gerückt sind. Und da muss man halt einfach auch sagen, dass die Leute, die dann wirklich als Wissenschaftler arbeiten, am allerwenigsten in den sozialen Medien aktiv sind.
Ja.
Also gerade in dem Bereich, lustigerweise, wenn das dann so hardcore oder auch in der Corona-Welt, da war ja ganz viel auf Twitter. Aber die Wechseljahre würde ich wirklich sagen, Leute, die da echt forschen, aber es gibt sicherlich auch nur einen Bruchteil der Forschung, ich weiß es nicht. Da, die sind, oder auch die Deutsche Menopausegesellschaft, die ja die deutschsprachige Menopausegesellschaft ist, die haben ja jetzt auch angefangen, Publikumsveranstaltungen zu machen. Und ganz bestimmt haben die das gemacht, weil die gesehen haben, hier besetzen Leute das Feld, die aus unserer Sicht das nicht korrekt darstellen, ne? Oder einseitig berichten.
Ja.
Habe ich dich jetzt platt geredet? Entschuldige.
Überhaupt gar nicht. Ich habe darüber einfach nachgedacht. Weil es einfach gut ist, wenn sich die Gesellschaften auch nach außen fürs Publikum öffnen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig,
Total.
dass eben jemand, der auch keine wissenschaftliche Vorbildung hat, einfach sich abgeholt fühlt und in ihrer Sprache die Hormontherapie erklärt bekommt und dann sich auch entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht haben. Und ich glaube, letztendlich muss jede Frau für sich selber entscheiden, ob sie eine Therapie machen möchte, welche Therapie sie machen möchte, wie lange sie es machen möchte. Das ist etwas, was ganz individuell für jede Frau als eigene Entscheidung steht.
Aber man muss sich halt, diese Entscheidung steht am Ende einer Information, also dieses Prozesses, dass man sich informiert. Und das ist halt super, dass das heutzutage so viel besser geht als noch vor 5 Jahren. Und ja, und da kann man die Frauen wirklich nur dazu ermutigen. Das muss ja auch nicht über alle Maßen sein, aber dass man an so einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt auch wirklich in Ordnung für mich. Und der kann sich auch verändern. Das kann ja sein, dass es in 2 Monaten anders ist, weil man plötzlich doch Beschwerden hat oder weil man aus irgendeinem Grund das nicht weiterführen möchte. Das ist so ein Dranbleiben. Dranbleiben an den eigenen Bedürfnissen und das im Auge behalten. Wie man das für sich regeln möchte.
Ja. Was möchtest du uns abschließend noch mitgeben, liebe Diana? Das abschließende Wort.
Das abschließende Wort. Na, das abschließende Wort ist, dass ich das super finde, dass wir, also dass das Thema Wechseljahre so groß geworden ist, dass es wirklich stimmt, dass da eine riesen Chance drin liegt. Wo man an den Punkt kommt man einfach, wo man sich überlegt, wo stehe ich jetzt und was will ich denn noch? Und dass ich mich auch wirklich ganz besonders gefreut habe, dass du dich für dieses Thema Studien und Datenlage und wie schwierig das ist im Wissenschaftsjournalismus, dass du da aufmerksam geworden bist und dich für interessierst und mich eingeladen hast in deinen Podcast.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Diana.
Es war mir ein Vergnügen.
Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.